Der Podcast wird präsentiert von Kultur. Dein Ferienspezialist für Gruppenreisen ganz nach dem Motto «Gemeinsam mehr erleben».
Ich bin so froh, dass Gott eingegriffen hat mit 16 mit dieser Messerstecherei. Für mich war das eine schmerzhafte Erfahrung. Aber ich habe sie gebraucht, weil ich nur die Sprache damals verstanden habe. Radikal, brutal. Und rückblickend hat es müssen sein, weil ich weiss nicht, ob ich heute mit dir würde sonst da sitzen. Weil zwei von meinen damaligen Freunden leben nicht mehr. Der eine ist gestorben an einer Alkoholvergiftung und der andere an einer Überdosis, Drogen.
Vis-à-vis.
Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte.
Ein Podcast von RF Medien Schweiz.
Herzlich, echt und ungeniert. Ich war ein bisschen nervöser wie sonst schon. Wenn ich jemand Neues kennenlerne, jemand Neues, der Gast ist, in dem Vis-à-vis, dann bin ich immer ein bisschen aufgeregt. Aber das mal noch ein bisschen mehr wie sonst. Irgendwie passiert das einfach bei mir bei prominenten Leuten. Jeanette Macchi habe ich besucht, bin zu ihr gefahren, vor der Tür gestanden mit meinem ganzen Podcast-Equipment und es so angenehm überrascht worden. So herzlich und unkompliziert hat mich Jeanette willkommen geheissen, mit der Umarmung, und so ist dann auch unser Gespräch verlaufen. Einfach sehr angenehm. Mit dabei übrigens auch immer das Büsi Rocco von der Jeanette, der amig zwischen den Mikrofonen durchgeschlichen ist. Jeanette Macchi ist Moderatorin beim «Fenster zum Sonntag», eine christliche Fernsehsendung, wo man amig am Wochenende auf SRF schauen kann. Vielleicht hast du sie dort auch schon gesehen. Sie ist schön, sprachbegabt, sympathisch. So erlebe ich Jeanette immer über den Bildschirm. Und ihre Geschichte, die hat sie in sich. Viel Freude beim Hören von dem Vis-à-vis. Ich bin Ruth Stutz. Jeanette Macchi, ich freue mich mega, dass ich bei dir sein darf, dass wir über dein Leben schwätzen können. Komm, wir fangen an bei deiner Kindheit. Du sagst ja, du hast eine ganz schöne Kindheit gehabt, mega behütet aufgewachsen. Mhm. Oh, schön.
Total. Also ich habe wirklich, ich muss sagen, ich habe ganz, ganz, ganz tolle Eltern. Liebevoll. Also ich bin auch aufgewachsen mit einem 3 Jahre älteren Bruder. Und von dem her muss ich sagen, meine Kindheit war wirklich, wirklich schön gewesen. Also wir hatten Freiheiten gehabt, wir haben viel unternommen und von dem her kann ich mich nicht beklagen.
Mhm. Was bist denn du für ein Kind gewesen, weißt du? Was magst du dich erinnern?
Ich bin am Anfang relativ ein schüchs Kind gewesen, was Kindergartenalter betrifft. Aber nachher, als ich dann in die Schule gekommen bin, muss ich sagen, halt inspiriert vom älteren Bruder, die mir gewusst, der tut mir dann den Rücken decken, wenn irgendwie ein Problem kommt. Dann habe ich ihm gesagt, ich hole meinen grossen Bruder. Dann nachher bin ich ein bisschen mutiger geworden und habe mich dann schlussendlich auch nicht gescheut, mit mal ein bisschen Buben ein bisschen zu schlägeln und so.
Sicher?
Ja, ja, genau. Also ich bin ein bisschen in Ruhe geworden.
Was hast du so gerne gemacht als Kind?
Was habe ich so gerne gemacht? Ich bin gerne im Wald. Also ich bin so ein bisschen, gell, unsere Generation hat natürlich all die Smartphones und so noch nicht gehabt. Also wir sind viel im Wald. Wir haben dort, wo wir aufgewachsen sind, umliegend so ein bisschen ein Waldstück gehabt. Sind wir dort an und haben Gummistiefel angelegt, sind im Bach hinein spielen oder sind so ein bisschen Sachen exploren, entdecken. Weißt du, es hat so Schächte gegeben. Und was ich eigentlich denke, also wir haben es gemacht, dann haben die Gitter weggenommen und sind dann Schächte entlang und durchgerobt und Spinnweben dort und alles. Also so ein bisschen, ja, so ein bisschen mutig, mal schauen, wo der Schacht hin führt.
Also es hat kein Problem, kann mit dreckig werden.
Nein,
so.
Überhaupt nicht.
Ja. Das hat mich überhaupt bist du jetzt immer noch so eine, also, weißt, wo da raus
ja, kann gehen? Mal, ich bin eigentlich immer noch, ich bin gerne in der Natur. Wir sind auch später als Familie, wir haben nicht so viel Geld gehabt. Für uns hat es gerade gelangt, auf Italien zu campen. Also ich bin so ein richtig Camping-Mädchen geworden. Also eben halt dann mit Dreck und Schlamm, wenn es geregnet hat, und im Zelt drinnen und abwaschen mit meinem Bruder zusammen dort auf dem Campingplatz. Also, und ich bin auch heute, also mir macht das überhaupt nicht aus, so ein bisschen dreckeln oder noch im Wald und so. Mhm. Vielleicht zeigt das mein Optisches nicht, aber wohl, also ich bin immer noch abenteuerlustig. Mhm.
Das Wilde, das hast du beibehalten.
Genau.
Und Röckli und so sind jetzt auch nicht so deine Welt gewesen.
Nein, gar nicht. Mhm.
Also, wie war deine Jugend gewesen?
Ich habe gesagt, ich bin ein bisschen mutiger geworden. Vom scheuchen Mädchen bin ich nachher so ein bisschen die Freche gehören geworden. Muss ich ehrlich sagen, als Teenager habe ich mich ein bisschen als Ruhe entwickelt. Ich habe mich ein bisschen von der Masse abheben. Ich weiss nicht, ich habe so ein bisschen den Wunsch gehabt, eben so ein bisschen anders zu sein als alle anderen. und habe gefunden, das kann man natürlich gut mit Outfits machen. Und darum habe ich mich dann auch so ein bisschen in einer Heavy-Metal-Clique angehängt. Habe Rockmusik gehört und habe dann dementsprechend auch so nietenbesetzte Jacken angelegt. Und ich weiss noch, so ein Jeans-Skileg gemalt mit Guns N' Roses. Und so bin ich dann rumgelaufen. Oder? Und meine Mutter und mein Vater hätten es gerne gesehen, ich hätte die Röckchen angelegt in dieser Zeit. Aber nein, bei mir mussten sie eben so das Nietenbesetzte, das Schwere, das Schwarze. Ich hatte auch dunkle Keil unter den Augen.
Wie alt bist du denn gewesen?
Ja, das war so im Alter 14, 15, als ich so ein bisschen in diese Phase hineingekommen bin, wo ich angefangen habe zu rebellieren. Mhm. Ich hatte ja keinen Grund gehabt, zum rebellieren.
Ja,
ich bin ja behütet,
ich
bin ja behütet aufgewachsen. Es hat keinen Grund gegeben, aber irgendwie hat es mich einfach irgendwie, ich habe gefunden, Kamol, das hat mich dort hineingetrieben. Vielleicht halt auch das Umfeld. Gell? Das Umfeld macht halt viel aus. Und mein Umfeld ist halt eben auch so ein bisschen von, ich glaube, von Leuten oder von Freunden gewesen damals, die halt nicht so behütet aufgewachsen sind. Und die haben rebelliert. Und irgendwie das habe ich so ein bisschen übertragen auf mein Leben, oder? Bin dann auch so ein bisschen frech geworden. Und dann ist so ein bisschen das Experimentieren mit leichten Drogen gekommen, mit Alkohol. Und dort bin ich irgendwie so völlig irgendwie wie gefangen gewesen.
Mhm. Es hat ein Erlebnis dann gegeben, ein Ereignis, das dich bis heute prägt, mit 16. So irgendwie mit einem Mädchen bist du in einen Konflikt gekommen, es hat eine Messerstecherei gegeben am Hauptbahnhof. Also recht eine heftige Sache, wo du nachher ins Spital gekommen bist.
Genau, eben, ich habe ja gesagt, ich kann mir nichts mehr sagen lassen. Also eben, und meine Eltern hatten wirklich Angst gehabt, ich entgleite ihnen. Und sie haben nichts mehr können machen. Und das war eben auch genau so einem Tag gewesen. Sie haben gesagt, du darfst nicht in die Stadt Zürich. Und ich habe gesagt, ich gehe nicht in die Stadt Zürich. Und habe mit meiner Kollegin die Sachen gepackt und bin einfach auf Zürich mit dem Zug. Und es war gerade der Tag, wo S-Bahn IWI war. Es war ein riesiges Ding in Zürich. Und die neue S-Bahn ist in den Hauptbahnhof eingefahren. Und auf dem Weg dorthin habe ich eben vom Zug aus beim Perron aussen bei einer Haltestelle so drei Frauen gesehen, also drei Mädchen in meinem Alter, damals 16. Und die sind ganz rot angelegt gewesen. Und die haben damals Flygirls geheissen. Und Flygirls sind, wenn man, das gibt's heute wahrscheinlich nicht mehr, das sind einfach die weiblichen Rapperfrauen gewesen. Mhm. Also Heavy Metals sind so angelegt gewesen und Flygirls haben sich dementsprechend rot angelegt.
Ja, und du bist Heavy Metal.
Genau, Heavy Metal und Flygirls, das passt einfach nicht. Und ich habe ihnen vom Zugabteil meinen Mittelfinger gezeigt.
Kann ich mir nicht mehr vorstellen.
Also so war die schon nicht.
Aha.
Und das hat natürlich, klar, das hat natürlich dann für Streit gesorgt. Also die Pöblerei oder die Streiterei ist dann natürlich im Zugabteil.
Das hast du auch wählen, oder?
Das habe ich wählen, ich habe es provoziert. Ich bin auf Provokation aus und es hat dann eben schlussendlich ausgeartet am Hauptbahnhof Zürich, indem das Mädchen mir dann das Messer in die Rippen gestochen hat. Mhm. Genau. Und dann bin ich ins Universitätsspital gekommen, in Notfall. Und am Anfang hat man gesagt, es ist nur ein oberflächlicher Stich, das ist nicht so schlimm, aber gegen den Abend hat sich mein Zustand extrem verschlechtert. Ich konnte nur noch oberflächlich schnaufen und mega Bauchschmerzen gehabt. Und meine Eltern sind natürlich, wo es gerade passiert ist, nicht erreichbar gewesen. Die sind an der S-Bahn, ich weiss.
Die sind aber dort gewesen.
Ja, irgendwo, an irgendeinem Bahnhof, keine Ahnung. Und meine Mutter hat gesagt, ja, also das ist ja nicht normal. Und hat nochmal den Arzt gerufen. Und dann hat man schnell gemerkt, ich habe innere Blutung und jetzt geht es um Leben und Tod.
Das hat man richtig verpasst.
Ja, weil das hat sich natürlich beim Stich her, das hat sich ja erst entwickeln müssen. Also, und man hat dann festgestellt, dass sie eben wirklich einen Zentimeter unterhalb von meinem Herz. Auf der Seite hat sie das Messer reingerammt. Das heisst, Lunge und Milz ist beschädigt worden. Und Milz ist sehr ein Bluthaltungsorgan. Mhm. Und durch das habe ich die innere Blutung gekannt. Ich weiss noch, in ihrer Frechheit, wo der Arzt sagt, wir müssen jetzt eine Notoperation machen und sie müssen mir die ganze Bauchhöhle aufschneiden, habe ich nur noch gesagt, ich will einfach eine schöne Narbe. Ich meine, man muss sich vorstellen, es war in den 90er Jahren. Und was ich einfach nicht wollte, ist so jure Narben wie Frankenstein, die Stitches noch hat, oder? Auf links und rechts, wie die Poststitch, oder?
Ja, genau.
Ich meine, man hat doch, es ist über 15 cm, die Narbe, die ist vom Brustbein bis runter zum Bauchnabel. Und er so, ja, wir schauen, oder? Und hat sich dann alle Mühe gegeben und dann bin ich notoperiert worden. Und der Bruch eigentlich ist dann am nächsten Tag, wo ich verwachet bin und irgendwie, ich habe die Wunde nicht gegeben. Ich bin in meinem eigenen Blut verwacht.
Nein, okay.
Und dann ein riesiges Bienenhaus um mich herum und die Ärzte reden nochmal von mir so operieren, weil das nicht hebt. Und dort bin ich am Ende meiner Kräfte gewesen, also wirklich am Ende meiner Kräfte. Und das Lustige ist, ich bin nicht christlich aufgewachsen. Meine Eltern sind zwar, ich würde es mal sagen, gottesfürchtig gewesen, aber mich hat Gott nicht interessiert. Ich habe Gott so seicht kennengelernt. Und meine Großmutter, sie hat mit mir so abendliche Gebet gemacht. Mhm. Die habe ich immer mitgemacht, weil sie das Schöckli gegeben hat. Ja,
also, das Bettwimpfli.
Also, ja, genau. Also mein Glaube ist nicht gewachsen, aber die Löcher in den Zähnen.
So gut. Bist du denn auch ins Bier in der Ferien gewesen?
Ja, wir haben viele Wochenende sie mich besuchen, weil die hat im Bernbiet draussen gewohnt und haben wir meistens dort geschlafen. Und eben, als ich dann in dem Spitalbett liege, besinne ich mich eigentlich an den Gott, weil ich muss sagen, ich wollte von Gott nichts wissen, aber ich kann eigentlich nie an seiner Existenz zweifeln, lustigerweise. Und wo die eben nochmal reden von Operation und so, habe ich gewusst, das schaffe ich nicht mehr. Also das, die Kraft habe ich nicht nochmal.
Warum? Also
ich weiß es nicht. Ich meine, die Operation ist, glaube ich, 2,5 Stunden gegangen. Sicher? Es ist wirklich kein Klacks gewesen. Also die haben recht an mir rumgeschnipselt und ja, also es ist wirklich um Leben und Tod gegangen. Also von dem her bin ich einfach so am Ende. Und ich habe immer mit 16 plötzlich gemerkt, ja meine Güte, wenn jetzt mein Leben fertig wäre, wenn es einen Gott gibt, könnte ich mit 100%iger Sicherheit sagen, ich bin bei ihm angenommen oder nicht. Ich habe mir plötzlich so Gedanken gemacht zwischen, hey, mein Gott, also wenn es Gott gibt, gibt es auch gibt's Himmel, gibt es Hölle, wo würde ich enden?
Die Gedanken hast du vorher überhaupt nicht gehabt, oder?
Nein, die Lebensfrage, woher kommen wir, wo gehen wir rein, was ist der Sinn vom Lebens? So Zeug tut man ja irgendwie wie verdrängen, wenn man jung ist. Man lebt ja ewig.
Das war egal eigentlich vorher.
Das war mir vorher egal gewesen. So Sachen, so Sinnesfragen gehen einem gar nicht durch den Kopf. Ja. Aber lustigerweise ist mir das dort wirklich ganz fest durch den Kopf. Und ich habe instinktiv ein Zettel vorgenommen und habe draufgeschrieben, Gott, wenn es dich gibt, dann bitte ich dich, dass du mir eine zweite Chance gibst. Und falls nicht, hoffe ich, dass ich bei dir wachen darf. Das war mir extrem wichtig gewesen. Und dann habe ich das gefalten und habe das in das Nachttischschubladli dort im Universitätsspital da und bin eingeschlafen. Und auf wundersame Art und Weise hat die Wunde gegeben. Das Blut hat aufgehört. Und man hat dann nicht mehr operieren müssen. Ich war dann 10 Tage in dem Spital und habe wieder lernen laufen, wieder lernen müssen schnaufen. Es war ein riesiger Knurz. Und als ich dann eben heimgekommen bin, hatte ich total Identitätskrise gehabt, weil ich einfach gemerkt habe, ja, wer bin ich überhaupt? Wer sind meine Freunde? Weil ich habe ja gemeint, meine Freunde sind die von dieser Clique.
Sind die dich besuchen?
Nein, eben nicht.
Drum.
Das ist auch noch ein Schock. Also dann merkt man dann wirklich so, mich sind Leute besuchen, die ich nie gedacht hätte. Also es ist wirklich so, glaube ich, in so Notfall merkt man, wer sind deine Freunde?
Ja.
Und eben das mit Gott habe ich dann irgendwie auch so ein bisschen wie vergessen gehabt. Also es hat für mich dann nicht gerade so einen krassen Einschnitt in meinem Leben. Und dann habe ich wirklich in der Identitätskrise so ein bisschen müssen herausfinden, wer ist die Janet überhaupt? Mag ich überhaupt Rockmusik? Gefällt mir überhaupt Heavy Metal? Haben wir wieder einen neuen Freundeskreis aufgebaut?
Das alles mit 16, oder?
Ja, es ist wirklich
krass,
ganz krass.
Mega gewesen. Intensiv, ja.
Es war eine intensive Zeit gewesen. Und mein Bruder hat damals Schlagzeug gespielt und ich bin immer mehr in sein Zimmer ein bisschen trümmeln. Vielleicht auch ein bisschen zu mich abreagieren. Und habe gefunden, also wenn, dann mache ich vielleicht jetzt wirklich, gehe ich lieber Stunden nehmen. Und dann bin ich Schlagzeugstunden nehmen. Mein Schlagzeuglehrer ist total ein krasser Typ gewesen. Also ein Freak. Also er hat lange Haare gehabt und so bedruckte T-Shirt und eine brutale Lebensfreude. Und während der Schlagzeugstunde sagt er mir, oder erzählt er mir von einer Liebe Gottes und denkt zuerst, was ist denn das für ein Freak? Von Jesus und Gott. Und dachte, hey, das passt
während
überhaupt
Schlagzeug
nicht zusammen. Der erzählt mir von, der sieht so cool aus und der erzählt mir von Gott. Und für mich sind Christen damals eben Bieder gewesen, langweilig, birkenstöckträgende Leute. Für mich hat das Christentum oder der Glaube an Gott überhaupt keinen Reiz gehabt.
Aber es ist spannend, dass das eigentlich ziemlich nachher war, nachdem du das aufgeschrieben hast und gebetet hast.
Ja,
oder?
Es ist nachher. Also ich sage, Gott hat in meinem Leben immer hindurch gewirkt. Unbewusst. Also wirklich unbewusst. Und der erzählt mir von dieser Liebe Gottes. Und ich weiss nicht, ich bin auf dem Hocker gehockt und hätte ein Schlagzeug spielen. Aber mich hat das aufgesogen wie ein Schwamm. Und das, was er erzählt hat, hat mich irgendwie so angemacht, weil der war so mit sich im Reinen gewesen. Der hat so eine Ausstrahlung gehabt und so eine Freude gehabt, die ich eigentlich vielleicht gesucht habe im Versteckten.
Mhm.
Und er hat das gefunden. Und er hat mir das ganze Evangelium erzählt, dass es eigentlich, dass man nur ein Gebet davon entfernt ist, dass man einfach sagen kann, Jesus, da bin ich. Klar habe ich es eigentlich gemacht, aber du, komm in mein Leben und übernimm du jetzt von jetzt an die Steuer ab von meinem Leben.
Spannend, dass er sich das getraut hat auch.
Der hat sich das getraut. Ja. Und ich meine, Jesus,
ich gemerkt, bin, dass du offen gewesen
bin ihm total dankbar für das. Also, ja. Und er war eigentlich dann der Schlüssel gewesen, dass ich wirklich den Schritt mit 16 nachher gemacht habe, in meinem Zimmer, in meinem Kämmerli. Bin auf die Knie gesagt, okay, Jesus, da bin ich. Mhm. Übernimm du jetzt die Steuer ab von meinem Leben. Und ich habe jetzt nicht gerade irgendwie, man hat immer das Gefühl, oh wow, da passiert so viel. Aber bei mir war es einfach, ich habe brüllt, ich weiss es noch, und ich habe mich extrem erleichtert gefühlt. Und klar, es kommt wie so eine Liebe in einem rein, die man vorher irgendwie nicht gekannt hat.
Mhm.
Und ich bin dann das nächste Mal in die Schlagzeugstunde gegangen und das Krasse war, dass mein Schlagzeuglehrer mich angeschaut hat und gesagt hat, Jeanette, hast du dein Leben Jesus Christus gegeben?
Weil er es gemerkt hat.
Er hat das gesehen. Und ich sage, ja, wer weißt du das? Und sagt, er sieht es in meinen Augen. Und das habe ich mega krass gefunden, weil irgendetwas passiert da schon. Irgendetwas passiert da. Und das ist natürlich dann nachher einfach der Punkt gewesen. Also ich habe Jesus in meinem Leben gehabt, aber die Rebellion in mir rein, der Rebell, die rebellische Jeanette, ist gleich weitergegangen.
Mhm. Ich würde so wundern, was hat dich denn überzeugt von dem, was er gesagt hat? Weißt du, was ist das gewesen, was dein Herz berührt hat, von dem Glauben, wo du gemerkt hast, hey, mal, dem will ich nachgehen?
Es ist nicht mehr, was er gesagt hat, es ist mehr, wie er war.
Okay.
Es ist mehr, was er ausgestrahlt hat. Es ist mehr gewesen, die Freude, die Liebe, die er ausgestrahlt hat, das hat mich fasziniert.
Hm.
Weil ich gemerkt habe, der ist nicht suchend. Viele Menschen sind suchend und suchen eben leider ihre Seelenheil in so viele verschiedene Sachen. In der Esoterik, im Yoga, was heiss ich, oder in anderen Weltreligionen. Und immer das Naheliegendste, wir als Schweizer, das Naheliegendste tut man wie weg. Hm. Oder? Das ist langweilig, das ist zu wenig attraktiv. Und statt eigentlich zuerst einmal dem Gott eine Chance geben und schauen, ob das verhebt, das macht man meistens erst am Schluss.
Mm.
Und ich habe mich nicht in anderen Religionen verstrickt oder alles andere ausprobiert. Ich habe jetzt zuerst dem Gott eine Chance gegeben und bis zum heutigen Tag nie bereut.
Und hast du dann einfach dort in deinem Leben gewesen, quasi, aber weitergemacht hast du jetzt eigentlich so ein bisschen so, wie du es gekannt hast. Wobei, die Gruppe, die hast du verlassen, oder? Die Metal-Gruppe.
Ja, die Heavy Metal, ja.
Das ist schon lange.
Genau.
Aber die Rebellion ist geblieben.
Genau.
Was hat das geheißen?
Rebellion, wenn ich sage, die Rebellion ist geblieben. Als ich Jesus aufgenommen habe in meinem Leben, musste ich sagen, aber ich brauche da die Kirche, die Bibelgruppe, Grüppli da und da jeden Sonntag in Kirche und das Kirchengetue, das brauche ich alles nicht.
Ja.
Ich kann selber Bibel lesen. Ich und mein Jesus, wir können das.
Und das hast du gemacht? Also du hast die Bibel gelesen?
Ja. Also ich kann schon, aber ich nenne das so ein Solo-Christ-Sein. Und was man halt einfach vergisst, ich finde das wie so ein Bild mit dem Feuer. Wenn man Jesus kennenlernt im Leben, dann fängt man Feuer und man brennt lichterloh. Aber ein Feuer braucht auch anderes Holz, das nebendrum ist, dass es lang kann brennen kann. Wie wenn du einen einzelnen Stecken rausnimmst, brennt er zwar noch ein paar Minuten, aber nachher erlöscht er. Und bei mir war es ein bisschen so, ich bin lichterloh gebrannt für Jesus, habe aber mein eigenes Glaubensleben gelebt, so in dem Stil, ich habe das selber, und bin aber irgendwie eben so ein bisschen auf Abwege gekommen. Weil ich natürlich die Glaubensgemeinschaft nicht gehabt habe, weil ich ein keine Ermutigung oder Ermahnung hatte, habe ich einfach gefunden, ich bestimme jetzt weiter in mein Leben.
Mhm.
Also ich, immer noch ich. Ich entscheide mit Jesus im Rucksack.
Spannend finde ich auch bei dir, wenn wir schauen, wie es weitergegangen ist. Also du hast Gewaffhäus gelernt, gell? Hast dann aber ziemlich bald gemerkt, das ist es nicht. Und hast nachher ins Gastro gewechselt, in Service. Und was ich spannend finde, nachher hast du unbedingt Lastwagen fahren lernen. Also hast du Lastwagenprüfung gemacht und bist auch ein Zeitchen Lastwagenfahrer. So cool. Kannst du es da, also weißt du, einfach den Gegensatz von, du bist ja eine feine Frau, bist wahrscheinlich auch schon dort gewesen,
ja.
In so einem riesigen Teil. Wie fühlt sich das an?
Mega. Ich habe es mega geliebt. Das Lastwagenfahren, gell, ist natürlich nicht einfach so von null gekommen. Mein Grossvater hat schon Lastwagen gehabt. Mein Vater hat ein Transportunternehmen gehabt. Mein Bruder war Lastwagenmechaniker. Ich bin mit diesen grossen Brummis ein bisschen gross geworden. Und, als ich dann die Lehre abgeschlossen habe, habe ich gemerkt, ich will eigentlich Lastwagen. Ich finde das cool, du bist in deiner eigenen Kabine, kannst deine Musik hören, bist so ein bisschen dein eigener
Chef. Das hat mich schon viel gefragt, was man hört. Ich würde wahrscheinlich immer Hörbuch hören.
Oh nein, ich kann einfach...
Hast du einfach Rock
gehört? Ich habe nicht nur einfach Querbeet-Musik gehört, nee. Und das ja in grosser Lautstärke. Und das hat mich fasziniert und ich bin dann nachher wirklich eineinhalb Jahre von meinem Vater mit dem Betonmischer auf Baustelle. Und bin wahrscheinlich eine von der ersten Frauen gewesen damals, die Lastwagen gefahren ist. Jetzt gibt's ja Gang und Gäbe. Man sieht jetzt, wo schon mit den Schlepper rumfahren und so. Aber damals bin ich so ein bisschen die Einzige gewesen und...
Hast du das auch cool gefunden? Ist das wieder das nicht 0850?
Genau. Ja. Genau. Es geht ein bisschen da rein und ich bin auf die Baustelle gekommen und die Männer haben auf der Baustelle auch nicht verstanden, was jetzt da kommt.
Aber sicher eine Riesenfreude.
Ja, mega. Und dann hat mein Bruder gesagt, also wir tun's amigs nie Trommeln auswischen.
Aber das ist gut erlebt mit diesen Mannen.
Mega gut. Ja, sicher. Mega gut. Klar haben sie eine rauche Sprache, aber ich bin mir das ja gewöhnt. Ich hatte ja früher auch ein bisschen eine rotzfreche Schnur. Also ich habe mit denen gut schlagen. Und nachher habe ich noch eine Saisonstelle angenommen und bin noch ein bisschen Tiefkühlprodukte ausliefern. Bei den Verkaufschauffeuse gsi, also habe Bestellungen gemacht für Tiefkühlprodukte in den Läden und habe dann so Restaurant beliefert mit so einem Tiefkühlwagen oder Lastwagen.
Und das war immer schön alleine unterwegs gewesen, ja. Hast du den Frieden gehabt mit dir eigentlich?
Total, ja. Total. Mit mir und Gott. Okay. Und dann nachher ist das eben gekommen, die Zeit, wo meine Schweizwahl, also ist ein Fotograf auf mich aufmerksam geworden, wo ich im Gastro-Gewerbe kennengelernt habe. Da haben wir so nebenbei mal so ein bisschen Fotos gemacht und gesagt, weißt du was, du sollst dich anmelden an meine Schweizwahl. Und so habe ich dann gemacht, das war 1995 gewesen, wo ich dann... bei der Schweizwahl mitgemacht.
30 Jahre, hä?
Sechs.
Und immer noch so eine schöne.
Danke.
Und wie war das gewesen? Also weißt, bist du da weit führen gekommen? Ich habe es nicht gesehen.
Ja,
ich bin noch nicht mal 10.
Meine Schweizwahl war damals, 1995, die erste Miss Schweizwahl, die im Schweizer Fernsehen übertragen worden ist. Mhm. Und wir haben natürlich leider nicht irgendwie so schöne Camps in Malediven oder wo sie immer jetzt damals von den letzten 10 Jahren sind. Wir sind auf Genf.
Ja.
Und die Wahl selber hat auch in Genf stattgefunden. Und das ist schon ist sehr speziell gewesen. Sehr, sehr, sehr spezielle Zeit.
Hast du das gern gehabt, du vorher so nicht gern Röckli und so gehabt hast und dann plötzlich das Schickimicki-Leben?
Ja, mal. Es hat ja dann auch einen Wandel in mir in der Stadt gefunden. Also okay. Ich bin dann schon auch langsam von diesen Jeans und Nieten und Rockkleider weggekommen und habe dann auch ein bisschen das Feminine auch gesucht. Und okay. Von dem her ist meine Schweizwahl dann gerade so ein bisschen die Übergangsphase gewesen in das Leben. Aber ich kann natürlich, sind wir wieder beim 0815 sein, wieder ein bisschen das Showbusiness, das so ein bisschen, der Raum suchen, das habe ich natürlich mit der Miss Schweizwahl zuerst mal erleben, eben plötzlich Interviews geben, plötzlich kommt das Gesicht in der Zeitung und so. Und da träumt ja jedes Mädchen davon und auch ich habe davon geträumt.
Ferien mit Sinn und Gemeinschaft. Mit Kultur erlebst du unvergessliche Gruppenreisen, wo Glauben und Abenteuer zusammenkommen. Zusammen neue Orte entdecken, wertvolle Gespräche führen und den Glauben im Alltag leben. Das ist unser Herzschlag. Ob zu Europa oder weltweit, unsere Reisen erweitern deine Freundschaften und auch deinen Horizont. Jetzt mehr erfahren und deine nächste Reise buchen auf mehrerleben.ch. Kultur. Gemeinsam mehr erleben.
Also du bist ja dort auch entdeckt worden. Bist du irgendwie Zweiter, Dritter geworden? Ich habe keine Ahnung.
Nein, ich bin nicht in die Finalrunde reingekommen. Also das wären dann die ersten sechs. Ich weiss nicht. Ja. Einfach nach sechs okay. Platzierung.
Aber du bist entdeckt worden dort?
Ich bin dann entdeckt worden. Ich habe nicht gewonnen, aber ich habe dann nachher ein Engagement bekommen bei einer Dance-Gruppe mitzumachen. Also, es war so eine Dance-Flow-Gruppe, die es schon gegeben hat, mit dem Namen Erotic. Das war ein deutsches Dance-Flow-Projekt in den 90er Jahren, das schon bekannt war. Und die wollten die Sängerin auswechseln. Oh, die hat ein bisschen Probleme gemacht. Und dann ist Janet ins Spiel gekommen und hat mir gesagt, geh doch du dort an das Casting. Dann bin ich an das Casting. Und eben, Ich meine, wie es der Name schon sagt, erotic, es sind natürlich nicht Volksmusiktexte gewesen, es sind sexistische Texte gewesen. Und jetzt eben wieder die Jeanette im jungen Glauben mit Jesus unterwegs. Danke, Jesus, wenn es dein Willen ist, komme ich den Job über und sonst ist es auch gut. So bin ich. In das Casting gegangen. Immer noch mit meinem Solo-Christsein Gedanken unterwegs. Ja. Ich habe den Job übergefunden, das ist jetzt Gottes Willen, ist auch kein Problem, jetzt da mit dieser Band international touren und da auf der Bühne eben so sexistische Texte singen. Das ist alles,
und wahrscheinlich auch Bewegungen und alles.
Natürlich. Und ich gehe ja nicht mit den Jeans und Pulli auf die Bühne. Man hat dementsprechend sich auch sexy ankleiden und ich habe null Probleme gesehen.
Sicher, also hast du dich gut gefühlt.
Ja, null. Und dann fängt es natürlich an, ich habe in meinem Herzen oder bei Interviews, auch da in der Schweiz, kommt natürlich dann Popularität. Das ist eine Schweizerin, die jetzt da die Band vertritt. Und dann nachher kommst du natürlich dann plötzlich da in die Talksendungen hinein und ich habe immer Jesus Christus gross gemacht. Ich habe gesagt, mein Vorbild ist Jesus.
Ja.
Was ich natürlich nicht gecheckt habe, dass sie mich natürlich verrissen haben. Mhm. Weil mein Leben hat ja komplett anders gezeigt.
Mhm.
Und das war mir damals gar nicht bewusst gewesen, weil in meinem Herzen bin ich wirklich ehrlich gewesen. Ich habe das auch nur als Show gesehen. Ich war die treueste Seele gewesen. Ich war in einer Beziehung gewesen damals. Für mich hat es da rumtingeln und nebendurch Hechtelmechtel hat es mir nicht gegeben.
Ach, echt?
Ich habe das wirklich als Show gesehen. Ich bin auf die Bühne, habe etwas performt, wo die Leute haben wollen sehen und bin heim zu meinem Freund und habe gekuschelt.
Das ist so gut. Okay, das haben wir noch gedacht. Nein. Da x Beziehungen.
Überhaupt nicht. Also für mich, und meine Eltern haben immer gesagt, das ist alles nur Show, was sie da auf der Bühne macht. Und was soll ich sagen? Ich bin, aber eben die Medien haben mich natürlich in der Schweiz angefangen verreissen, oder? Eben, also, ja, jetzt glaubst du an Jesus und jetzt erzählst du da über Erotik und weiss ich was. Und ich habe gefunden, ja, Gott hat Erotik kreiert, das ist doch kein Problem. Also ich kann, also wenn ich zurück schaue,
ja, wie ist das?
Ich war so naiv gewesen. Und ich verstehe heute die Reaktion von den Medienleuten, ich verstehe heute die Reaktion, dass sie mir das nicht abgenommen haben. Ich verstehe es absolut. Weil es gibt so schöne Verse in der Bibel, wo sagt, man erkennt einen Christ anhand von seinen Früchten. Und Früchte sind etwas Gutes und die sollen gut schmecken. Und ich habe zwar Jesus präsentiert auf einem Fruchtteller.
Und hast dich getraut, über den Glauben zu reden, oder?
Ja, ich bin eigentlich auch von der Ersten gewesen, die da in der Öffentlichkeit ist, im Showbusiness tätig war und Jesus proklamiert hat. Aber eben, mein Leben hat es nicht gezeigt. Und was wir eben nicht vergessen dürfen, wenn man den Weg mit Gott anfängt, ist, wir kommen auch nicht als Erwachsene auf die Welt. Und bis wir erwachsen sind, lernen wir ja sehr viele Sachen und gehen ein paar Mal um und machen Fehler. Und wenn man ein Leben mit Christ oder mit Jesus anfängt, ist man ein bisschen im gleichen Ding. Man nennt das so ein Baby-Christ. Und auch ein Christ braucht am Anfang Milch. Und ich bin einfach voll drauf los, wie wenn ich schon die vollen Mahlzeiten verträge. Und hat so viel Seich gemacht. Aber eben auch, weil ich eben auch Korrektur nicht angenommen habe. Weil ich eben allein gewesen bin.
Hat es Leute gegeben, die dir gesagt haben,
ja, mein Schlagzeuglehrer hat mir natürlich einen Brief geschrieben.
Ach, sicher, er hat immer noch Rolle gespielt in deinem Leben?
Ja, er hat sich natürlich sehr zurückgehalten, aber er hat mal einen Wink gemacht mit einem Brief, schon nicht, ich weiss nicht, ob das der richtige Weg ist.
Und das hat etwas bewirkt?
Nein, ich habe das nicht gehört.
Ja.
Ist ja klar, ich habe das ja geliebt, den Raum und die Anerkennung und das Showbusiness und berühmt sein.
Es war ja auch nicht nur das gewesen, du hast nachher noch bei Star TV hast du noch eine Moderation übernommen.
Genau.
Also du hast dort eine PlayStation-Show moderiert, mega spannend, mein Sohn würde es lieben. Und also ich weiss nicht genau, was da gegangen ist, aber PlayStation klingt super. Erotik-Sendung hast du dort auch noch gemacht.
Genau.
Ist das dann noch ein bisschen krasser gewesen oder einfach etwas Gleiches?
Ja.
Ich habe es nicht gesehen.
Es ist vor, es ist nicht irgendwie so. Ich weiss nicht, ob damals hat es die Peep-Show gegeben auf dem RTL. Es ist nichts Schmuddeliges gewesen.
Ja.
Überhaupt nicht. Aber eben, das war natürlich so etwas Doofes gewesen, was ich auch wieder gemacht habe. Also, weil mein Chef hat gefunden hat, dort von Start TV, du PlayStation und die Dings ist gut, aber hey, du singst bei einer Band Erotic. Wieso machen wir nicht eine Erotic-Show, oder?
Mhm.
Also, ich meine, ich habe mich nicht ausgezogen. Ich bin einfach Moderatorin gewesen und wir haben Themen gehabt und haben Interviews gemacht mit Leuten, die in dieser Branche gewesen sind. Und es war nichts Schmuddeliges gewesen. Also, das muss ich sagen. Ich hätte ja nicht gemacht.
Ja.
Also, sobald es irgendwie da irgendwie Softporn gewesen, dann hätte ich das sicher nicht gemacht. Mhm. Also, da wäre ich nicht dahinter gestanden. Und ich habe gefunden, okay, ja, das machen wir auch noch, das passt, das ist super und alles gut und recht. Und
ja, ist ja immer auch Job, oder? Ist ja immer auch Geld
ja, verdienen, natürlich, oder? Aber eben, ich meine, eben sind wir wieder beim Punkt. Es ist einfach, es ist furchtbar, was ich eigentlich gemacht habe. Mhm. Und doch hat es es gebraucht und ich sehe wieder dort drin einfach, wie Gott einfach gut ist. Ich meine, Gott ist so treu in meinem Leben gewesen. Er hat mich jetzt, ich sage dir, in einer Grauzone 6 Jahre tümpeln lassen. Weil es ist wirklich so eine Zeit gewesen, wo ich eins bei Gott hatte und eins bei im Showbusiness. Und er hat mich ein bisschen tümpeln lassen, wie so ein Fisch, der so ein bisschen die Angeln in dem Rachen hat. Aber nach 6 Jahren hat er, glaube ich, gesagt, so jetzt. Ja. Jetzt ziehe ich an Land, jetzt ist genug.
Was ist denn dort passiert?
Ich habe Gott akustisch wahrnehmen eines Tages.
Richtig?
Ja, das ist im Fall wirklich, das kann man sich nicht vorstellen, aber es ist so, ich war im Zimmer gewesen, ganz normal, daheim, und ich habe ihn gerade um Wäsche versorgen gewesen, und habe wirklich Gott gehört, wo er sagt, Janet, jetzt ist es Zeit. Zeit, mit dem Ganzen aufzuhören. Und das war eine Stimme gewesen, wie wenn ein Vater einfach zum Kind am Abend gesagt, jetzt gehst du ins Bett. Keine Diskussion.
Mhm.
Und das ist, es ist bestimmt liebevoll, aber so klar gewesen, das bleibt ja keine andere Chance. Also, ich bin wirklich am gleichen Tag zum Chef gegangen von dem Privatfernsehen und habe gesagt, ich gebe das auf. Ich mache das nicht mehr. Und dann nachher sowieso und gesagt, ich kann das mit meinem Glauben nicht mehr vereinbaren. Dann ist plötzlich so ein Wendepunkt gekommen. Und nachher mit der Band war es genau gleich gewesen. Ich habe dort gekündigt. Und ich habe gewusst, jetzt tut es einfach langsam weh, weil die Zeitzone, eins bei Gott, eins bei im Showbusiness, das ist wie wenn zwischen dir ist der Gartenzaun, der Gartenhag. Und es fängt einfach an weh. Du musst dich entscheiden, welche Seite das willst gehen, damit es einfach wieder angenehm wird. Und das hat mich auch, glaube ich, innerlich langsam angefangen zu zerreissen, dem Showbusiness gerecht zu werden, Gott, den Christen können gerecht zu werden mit dem, was ich mache, was ich sage. Und es ist einfach unangenehm. Und Gott hat mir dort wirklich wie gesagt, jetzt ist es Zeit, komm an Land, komm zurück.
Und das hat ja geheissen, also radikal wie du bist, du hast eine Bibelschule gemacht.
Genau. Also ich habe dann wirklich, ich glaube, das bin ich so. Ich bin in vielen Sachen radikal.
Und extrem dich auch Witz, oder?
Ja, also ich schneide dann wirklich ab. Und habe dann wirklich mich von dem Showbusiness zurückgezogen und habe gesagt, okay, wenn ich jetzt für den Weg mit Gott entscheide, dann tue ich jetzt wirklich auch mich über den informieren. Und habe mich dann einer zweijährigen Bibelschule angemeldet und habe dann wirklich Gottes Wort studiert. Wer ist Gott und wie ist das aufgebaut? Und das war eine sehr heilsame Zeit für mich, wo ich mich auch wieder habe kennenlernen und habe wieder wachsen. Und das Krasse ist ja, dass ich so viele Erfahrungen im Showbusiness können sammeln und ich glaube, ich kann Talent im Moderieren oder eben im Eventmoderation oder was auch immer. Dass Gott mir schlussendlich das, was ich lernen durfte, wieder gegeben hat. Weil in dieser Bibelschule hat mein Leiter gesagt, ich glaube, nach dem ersten Jahr, gesagt, du schon nicht, die vom Feisten zum Sonntag, die suchen eine Moderatorin. Ich glaube, das wäre etwas für dich.
Mhm.
Und so ist eigentlich dann wieder Fernsehen und Moderation in mein Leben gekommen. Ich bin dann an das Casting gegangen. Und ich meine, ich hatte eine Vergangenheit. Also ich glaube, die in der Redaktion oder meine Chefin damals haben sich gut überlegen, wenn sie mich mit dem Rucksäckchen, wenn sie mich als Moderatorin. Aber sie haben ja zu mir gesagt und sie sind von Anfang an zu mir gestanden und ich habe den Job bekommen bei Feisten zum Sonntag. Und dann ist natürlich klar, die Medien haben mich dann wieder verrissen. Vom Saulus zum Paulus, oder? Hat es dann nachher geheissen, vom einen Extremen ins andere. Aber dass da eigentlich wirklich eine zweijährige Zeit war, wo ich reifen konnte, das hat man natürlich in den Medien nicht können lesen.
Mhm.
Oder? Und da fängt natürlich schon ein Prozess an und eine Reife an.
Und hat das auch geheissen, dass du hast vorher gesagt, du bist Solo-Christ gewesen, hast du dem gesagt? Ja. Also hat sich das auch geändert?
Total. Also ich bin dann wirklich, das ist dann eben genau die Zeit gewesen, wo ich bereit war, mich einer Gemeinde anzuschliessen. Also ich bin regelmässig in die Kirche gegangen, habe dann andere Christen kennengelernt. Ich habe dann wirklich auch so Bibelgruppen teilgenommen.
Das ist nicht schlimm, also hast du nicht eingegangen gefühlt?
Nein, aber lustigerweise eben nachher nicht. Ich hab gemerkt, wie bereichend das ist. Ich habe gemerkt, dass so Gemeinschaften, wo man zusammen erstens mal die Bibel studieren miteinander, aber eben auch füreinander einstehen im Gebet. Das heisst dann irgendwie jemand, ich meine, wir haben alle Probleme, Alltagsprobleme in unserem Leben. Aber wenn man dann kann sagen, hey, Jungs oder Mädels, ich habe morgen ein wichtiges Gespräch, wo ich nicht weiss, wie ich umgehen soll oder die richtigen Worte finde. Und wenn man da nachher Leute hat, die sagen, hey, wir beten für dich, wir stehen jetzt für dich ein. Hey, mein Gott, wer wünscht sich das nicht? Und das ist das, was ich eigentlich jahrelang von mir weggestoßen habe. Aber nachher nicht eben wieder gewonnen haben. Und das ist natürlich genial. Also warum habe ich es nicht früher gemacht?
Das heisst, bis heute bist du in einer Kirche aktiv.
Genau.
Du und deine Familie. Du hast gesagt, du hast beim Fenster zum Sonntag angefangen zu moderieren. Das war von 2002 bis 2012 gewesen. Mhm. Und dann sind wir auf Dubai. Und wir wissen, du bist jetzt wieder im Fenster zum Sonntag in der Moderation. Mega cool. Kann man dich dort immer wieder beobachten und sehen und erleben. Und das ist ja eine riesige Leidenschaft von dir, gell? Das habe ich gemerkt in dieser Sprache, die du mir geschickt hast. Das heisst ja auch, du bist dort nicht nur am Moderieren, du machst ja auch Sendungen, also die Einspieler, da bist du ja mit dabei. Mhm. Was bedeutet dir diese Arbeit?
Also beim Fenster zum Sonntag konnte ich eben meine Leidenschaft vom Moderieren können kombinieren mit meiner Leidenschaft zu Gott. Also ich meine, das ist wirklich ein absoluter, hundertprozentiger Treffen. Besser ging es ja gar nicht. Und von dem her haben mich schon immer Lebensgeschichten interessiert. Wenn ich Bücher lese, habe ich ganz früh schon viele Biografien gelesen. Mich haben Lebensgeschichten schon immer spannend gedünkt, was Menschen durchmachen, ob sie jetzt im Glauben sind oder nicht, das spielt keine Rolle. Und das darf ich jetzt einfach auch in meinem Job, in der Redaktion darf ich natürlich jetzt so ausleben. Also das heisst, ich suche Menschen zu bestimmten Themen, ich mache Interviews mit ihnen, wie du jetzt mit mir, du die Lebensgeschichte bildlich nachher verfasst. Also ich schreibe Drehbücher, gehe auf Dreh mit dem Kameramann, gehe nachher in den Schnitt, du mit dem Cutter das Ganze zusammenschneiden. Das ist so ein kreativer Job, weil die Moderation selber von der Sendung, wie Fenster zum Sonntag, Magazin, ist ein kleiner Klacks. Das ist ja nur irgendwie ein bisschen etwas.
Aber das würde man nämlich gar nicht denken, wenn man dich so sieht. Ich habe das Gefühl, du machst nur das, aber du bist fest im Hintergrund aktiv.
Ich bin fest im Hintergrund aktiv. Und das ist auch etwas, was ich von Anfang an wollen. Also als ich mich dort vorgestellt habe, haben sie eigentlich nur Moderation gesucht gehabt. Und ich habe gesagt, ich möchte aber eigentlich gerne auch ein bisschen einen Einfluss haben mit Sendungen oder eben auch Beiträge machen. Und sie haben mir auch die Chance gegeben und das ist mega cool. Und das darf ich bis heute wieder machen oder wieder machen. Mhm. Aber wir sind ja, wie gesagt, das habe ich 10 Jahre gemacht, das war mein Traumjob gewesen und dann kommt das Angebot, dass wir auswandern können. Und da hat Gott auch viel in meinem Herzen gemacht, weil ich kann nie wählen weg. Ich bin so ein Patriot. Auch wenn ich abenteuerlustig bin, habe ich gerne meine Komfortzone. Ich habe gerne mein gewohntes Nest. Und das verlassen, oh mein Gott, da hat Gott auch wieder müssen viel in meinem Herz arbeiten.
Ja, und dann geht noch auf Dubai, oder? Das ist ja schon recht gegensätzlich zu der Schweiz.
Genau,
oder?
Richtig. Sehr gegensätzlich gegenüber der Schweiz. Und ich weiss, wir sind dort in einer Gemeinde aktiv gewesen, wo es gerade darum gegangen ist, wo uns Gott sieht.
Also eine Kirchengemeinde?
Ja, eine Kirchengemeinde,
das ist möglich dort, dass meine Kirche...
Nein, nicht in Dubai. Da. Ah, das ist noch bevor wir ausgewandert sind. Ja. Das ist eben noch spannend zum Wissen, wo es einfach darum gegangen ist, wo sieht uns Gott als Familie in den nächsten Jahren. Und das war so eine Zeit gewesen, wo man einfach so ein bisschen ruhig wird, die Bibel führen nimmt, Gott fragt, Herr, wo siehst du uns? Und Gott hat mir in dieser Phase immer wieder Bibelstellen gezeigt, geh heraus in eine andere Nation und bla bla bla. Und wenn ich so Bibelstellen bekommen habe, also es klingt so, blöd Bibelstellen bekommen, aber so läuft es bei mir, ich öffne die Bibel und sag, was willst du mir sagen? Und dann fange ich einfach irgendwo random an zu lesen. Und es ist einfach so, dass Gott einfach dann plötzlich so gewisse Stellen wie so markiert, raushebt. Ja. Und so redet Gott zu mir. Oftmals kann ich einfach eine Bibel aufschlagen und Gott redet zu mir. Und das hat er gemacht in dieser Zeit. Und als ich so Bibelstellen gelesen habe, hat es mir die Kehle zugeschnürt. Ich wollte das gar nicht hören. Mhm. Ich habe das zwar aufgeschrieben. Mhm. Und mein Mann hat eben in dieser Phase schon ein paar Mal geredet vom Auswandern. Aber ich wollte das nicht hören. Ich wollte nicht weg. Mm-hmm. Was wollte ich im Ausland?
Ja.
Oder?
Und dann hast du 2 kleine Buben gehabt.
Genau,
oder?
Wir haben dort schon kleine Kinder. Und wie gesagt, alles ist geregelt gelaufen. Die Kinder sind klein, alles gut, alles happy. Mein Job ist gut, alles perfekt. Mm. Und mein Mann sagt, mich reizt es noch ein bisschen ins Ausland.
Einfach auch vom Job oder so? Oder einfach, weil er von der Person
vom Job. Ja. Er ist Pilot. gewesen, auch heute noch da. Und hat einfach gefunden, so ein bisschen Ausland und so Langstreckenflüge wäre doch mega interessant. Und die suchen eben da in den Emiratischen, suchen jetzt noch Leute, suchen jetzt noch Piloten. Und dann läutet er mir mal an, er war in Abu Dhabi gewesen und läuft dort Gonisch entlang und sagt, ah, oh, das ist so schön da. Und ich so, ich wollte es nicht hören. Und also, um es ganz kurz zu machen, der letzte Vers, den ich von Gott bekommen habe, wirklich, als ich einfach die Bibel aufgeschlagen habe, war, selbst in der Wüste werde ich euch versorgen. Also ich habe...
Unglaublich. Dann hast du es gewusst. Ist Dubai schon vorher ein Thema in dem Fall? Oder?
Nein, eben nicht wirklich. Okay. Also eben Abu Dhabi, ja. Abu Dhabi, Dubai, ja, vielleicht so. Aber als ich die Bibel schreibe, habe ich gewusst, okay, es ist, glaube ich, wirklich dran. Aber mein Mann hat immer noch nichts gesagt. Okay. Und dann nachher... kommt es natürlich irgendwann mal zu dem Punkt, wo er sagt, ja, aber soll ich mich dann dort bewerben? Eben, da eine Airline sucht noch Leute und so. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, ja, mach doch das einmal. Aber ich habe gewusst, er wird die Selektion bestehen. Weil Gott hat gerufen. Warum auch immer, aber Gott hat uns wirklich gerufen. Und dann habe ich dann ihm das alles erzählt, oder schlussendlich, oder, dass ich das alles gehabt habe. Das ist wieder, aber es ist wieder 2 Jahre gegangen, die ganze Phase.
Ja.
Und wir sind dann eben als Familie auf Dubai, haben alles angeschaut, Schulen, haben Leute besucht, die schon jahrelang dort leben, den Austausch gemacht. Wir sind nicht einfach planlos gegangen. Wir haben uns wirklich damit auseinandergesetzt und wir haben einfach auch in der Gruppe gesagt, oh Herr, wenn das wirklich dein Willen ist, wenn wir eine Klarheit haben nach 10 Tagen. Und wir sind nach 10 Tagen als Familie irgendwie mit Sicht auf den Burj Al Arab sind wir dort gehockt.
Ist das ein Berg?
Das ist, der Burj Al Arab ist das 7-Sterne-Hotel, wo das aussieht wie so ein Schiff.
Okay.
Das kennt man wahrscheinlich wirklich. Okay. Burj Khalifa ist der ganz grosse Turm und Burj Al Arab ist das 7-Sterne-Hotel. Und wir sind dort mit Sicht und wir haben uns angeschaut und haben beide gewusst, das ist es jetzt. Okay, let's do it. Und wir haben die Selektion bestanden und dann sind wir wirklich mit Sack und Pack sind wir ausgewandert.
Hey, und wie sind die 10 Jahre? Nein, es sind viel mehr gewesen, 13?
Ist knapp 12 Jahre.
12 Jahre, okay.
Ja.
Wie hast du die Jahre erlebt?
Es ist noch interessant. Also ich meine, wie gesagt, ich habe das Fenster zum Sonntag hinter mir gelassen. Das ganze Showbusiness gehört ja auch wieder zum Showbusiness. Und dann kommt man auf das Dubai rein und dann kommt man ein Visum über und auf dem Visa steht das erste Mal «Housewife, not allowed to work».
Oh wow.
Da kommst du gerade mal einen Stempel über.
Neue Identität.
Ja, eine neue Identität, die einfach heisst, jetzt bist du einfach mal Hausfrau.
Oder? Und niemand kennt dich, oder?
Und niemand kennt auch. Gut, das hat mich nicht einmal noch... Ich habe nie Mühe gehabt mit dem. Ja. Also, das hat mich nicht gestört. Aber es ist wirklich mal das erste Mal so, es ist wieder sich ein bisschen zurechtfinden. Okay, jetzt schaffst du mal nicht. Jetzt bist du mal einfach für die Kinder, für die Familie da. Housewife, not allowed to work. Okay. Und so sind natürlich, wenn im ersten Jahr bist du natürlich dich total am Anpassen und am neue Leute kennenlernen und das Haus einrichten. Bist sowieso extrem beschäftigt, oder? Kommst in den internationalen Kuchen rein, lernst Frauen kennen von der ganzen Welt und baust da einen neuen Freundeskreis
auf. Hast du dich wohlgefühlt?
Total.
Ah, sicher.
Total.
Du bist ja so unkompliziert,
ja, total. Ich bin total unkompliziert. Und ich rede auch. Ich meine, mein Englisch damals war nicht wirklich perfekt gewesen, aber ich habe noch nie Angst gehabt zum Reden. Ja. Auch wenn ich grammatikalische Fehler mache. Ich bin kein Perfektionist. Ich bin Chaot. Mein Mann ist der Perfektionist.
Das ergänze ich. Wobei braucht es perfekt. Ja,
genau. Aber ja, ich gehe einfach drauf los.
Ja, cool.
Und unter das habe ich natürlich nie Mühe gehabt, Leute kennenzulernen.
Mhm.
Und dann ist natürlich eine Phase gekommen, wo ich noch Handeln arbeiten oder mal versucht habe, etwas zu arbeiten. Hätte auch einen Job bekommen. Und dann nachher ist eben, weil alles in Dubai über den Mann läuft, hat er eine Genehmigung geben. Also er hat wirklich schriftlich einreichen müssen, ich erlaube meiner Frau, dass sie arbeiten darf.
Das ist, weil es so islamisch prägt
ist. Es ist ja so.
Staatsreligion.
Genau, es ist ja so. Ich meine, heute hat sich wieder vieles geändert. Heute ist kein Problem für eine Frau zu arbeiten.
Sicher? Okay.
Ja, nein, das ist in den letzten paar Jahren hat sich so viel wieder geändert.
Mhm.
Das ist ja, Dubai ist extrem im Wachstum und Dubai passt sich extrem ein Publikum an.
Okay.
Und die tun sehr viel Regeln, die sie vorher hatten, tun sie über Bord werfen und machen es wieder einfacher für Touristen zum Kommen.
Ah.
Darum hat Dubai so einen Zuwachs. Aber ich habe mich jetzt nicht eingesperrt gefühlt. Also, in Dubai kann man als Frau normal rumlaufen, man kann als Frau sich bewegen, es ist sehr, sehr sicher auch für Kinder.
Und wie ist es denn vom Glauben? Also, hast du dort dürfen leben? Haben dort können in eine Kirche oder hast du dürfen irgendwie beten?
Das war meine grosse Angst gewesen, am Anfang, auf das Dubai auszuwandern und meinen Glauben nicht können zu leben. oder müssen versteckt leben. Da sind wir natürlich sehr privilegiert in der Schweiz, wir vergessen es oft. Ich habe ganz kistenweise Weihnachtssachen mitgenommen, weil ich dachte, man kommt ja dort nichts über, die feiert ja nicht Weihnachten. Mhm. Und zu meiner Überraschung war es dann, dass es viele Freikirchen gibt. Also es gibt sehr viele Freikirchen in Dubai. Es gibt sogar vom Scheich genehmigtes Church Compound. Das ist ein Gebiet, das genehmigt ist, bewilligt ist mit einer katholischen, reformierten und methodistischen Kirche an einem Ort. Offiziell der Church Compound. Und von dem her sind Christen toleriert. Du darfst aber nicht evangelisieren. Das gibt dir natürlich Probleme. Nein, also wir haben dann auch eine gute Kirche gefunden und haben uns dort können integrieren.
Jetzt schon nicht so viele Jahre später. Heute bist du so einem anderen Punkt, oder wie vor, wie viele Jahre sind das? 40 Jahre, hätte ich jetzt gesagt. Wer bist du heute, weißt? Bist du noch, also ist irgendwo noch die Rebellion in dir drin?
Ich würde mir sagen, ich bin ein Rebell. Also ich glaube, der Rebell ist so, den habe ich so ein bisschen abstreifen, aber ich bin kein Lamm geworden. Ich bin immer noch kein Lamm. Ich bin immer noch nicht so ein Engel.
Was heisst das?
Ja, ich weiss auch nicht. Ja,
also kannst du auch mal auf den Tisch schauen?
Ja, eben genau. Es gibt so ein Bild von Jesus, oder? Jesus, das Lamm, aber auch Jesus, der brüllende Löwe. Und ich glaube, ich habe beide Seiten auch in mir rein. Ich habe eine sehr feine, fürsorgliche Seite an mir. Ich bin sehr loyal. Ich behalte Geheimnisse für mich. Die Familie ist mir sehr, sehr wichtig. Also, nebst Gott ist für mich das Wichtigste. Aber wenn da etwas schief läuft, dann kann ich auch mal brüllen. Oder wenn ich finde, da ist einfach Ungerechtigkeit da, dann kann ich eben auch mal laut brüllen. Ich finde, wir Christen, sie finden immer, ja, wir dürfen doch nichts sagen, wir sind Christen und Bi und Ba und kommen so in das Fromme rein. Und das stinkt mir ein bisschen.
Wie sieht denn das aus, konkret? Also, ja, wie muss man sich das vorstellen? Wann brüllst denn du?
Ja, ich kann das im Volk auch nicht sagen. Ich brülle einfach dann, wenn ich finde, jetzt passt es mir einfach nicht.
Also kannst du mal ausrufen, so meinst du?
Ja, nein, ich kann schon ausrufen. Mhm. Ich kann schon ausrufen, wenn ich finde, es passt jetzt einfach nicht. Mein Mann ist aber noch extremer.
Sicher.
Mein Mann ist der komplette Loi. Sicher. Und das liebe ich an ihm. Ich finde, wenn Ungerechtigkeit, mein Mann ist ein extremer Kämpfer. Also, da kann ich sehr viel von ihm lernen. Und er lässt sich wirklich nicht viel gefallen. Und er, wenn er findet, das geht einfach nicht, da fühle ich mich jetzt betrogen, dann haut er auf den Tisch. Und das finde ich eben stark. Er zieht sich dann eben nicht zurück, wie viele Christen würden sagen, oh ja, das dürfen wir ja nicht und ich und u. Nein, das lasse ich mir nicht gefallen, das finde ich nicht okay und so und so. Und das finde ich eben cool, die Kombination. Mhm. Aber das Schöne ist eben, dass Gott eben beides zulässt. Ich meine, Jesus hat auch den Tisch umgerührt im Tempel, wo sie im Tempel Gottes da eine Räuberhöhle daraus gemacht haben, ist er reingekommen und hat mal ein bisschen Zähne gezeigt. Und das hat er in vielerlei Hinsicht. Und ich finde, eben genau so die Charaktereigenschaft, die finde ich eben mega schön. Und die will ich eigentlich beibehalten. Nicht ein Rebell sein, aber eben einer, der auch mal kann rumpeln, wenn es gerumpelt werden muss. Und Gott ist einfach treu. Wenn ich zurück will in meinem Leben, muss ich ehrlich sagen, jetzt auch zurückkommen nach Dubai, Gott hat uns dort angeführt, er hat uns aber auch zum richtigen Zeitpunkt wieder zurückgeholt, weil die Phase natürlich kam, wo unsere Kinder eben auch in das Lehralter gekommen sind. Und dann haben mein Mann und ich uns sehr viel Gedanken gemacht, was machen wir denn jetzt? Also ich meine, in Dubai bleiben macht nicht viel Sinn. Und dann geht die Tür auf für meinen Mann, für wieder zum Fliegen da bei der Schweizer Airline. Und dann haben wir die Türen wahrgenommen. Also, die Jüngere hat dann eine Lehre angefangen. Die Ältere hat sie letzten Jahr in Dubai noch das Gymi fertig gemacht, hat dafür bei Freunden bleiben. Und wir sind da zurück in die Schweiz, wir drei. Und dann ist natürlich schon die Frage, was mache ich? Und dann muss ich auch wieder sagen, Gott ist einfach so treu. Ich meine, ich habe all die Jahre, habe ich eigentlich all meine Bedürfnisse oder meinen Traumjob ja eigentlich hinter mir gelassen. Und als ich in die Schweiz zurückkomme, denke ich, ja, mit Medien, das ist einfach mein Business. Mhm. Ich würde so gerne etwas mit Medien machen. Ich habe sogar mit Radio geliebäugelt. Das kenne ich nicht, das Medien. Hat mir auch noch Spass gemacht. Und dann durch Umwege höre ich, dass die vom Fenster zum Sonntag wieder eine Moderatorin suchen, wie meine Nachfolgerin gekündigt hat in der Zeit, als ich genau durchgekommen bin.
Wahnsinn eigentlich.
Und das ist einfach etwas, wo man nicht kann timen. Ja. Und da sehe ich einfach wieder die Güte von Gott in meinem ganzen Leben, wie er einfach im Unsichtbaren einfach wirkt und alles zum Guten führt und eigentlich das, was ich aufgegeben habe, mir nach 11 Jahren oder 12 Jahren wieder geschenkt hat, wieder meine Hände gefüllt hat mit dem und mich wieder so beschenkt hat. Mhm. Und eins wollte ich noch zufügen, um Klammern zuzumachen, wie Gott im Hintergrund wirkt. Ich bin so froh, dass Gott eingegriffen hat mit 16 mit dieser Messerstecherei. Für mich war das eine schmerzhafte Erfahrung gewesen, aber ich habe sie gebraucht, weil ich nur die Sprache damals verstanden habe. Radikal, brutal. Und rückblickend hat es müssen sein, weil ich weiss nicht, ob ich heute mit dir würde sonst da sitzen. Weil zwei von meinen damaligen Freunden leben nicht mehr. Der eine ist gestorben an einer Alkoholvergiftung und der andere an einer Überdosis Drogen. Und für mich ist das wirklich die Notbremse, die Gott dort in meinem Leben gezogen hat, ist für mich ein Liebesbeweis gewesen von ihm, dass er eben einen anderen Weg für mich parat hat. Und da sehe ich eben auch wieder extrem viel Liebe dahinter. Und ich bin überzeugt, dass Gott in jedem Leben wirkt und in jedem Leben eigentlich jeder Mensch ruft. Und manchmal sehen wir es einfach nicht. Und manchmal wollen wir halt auch nicht anhören. Das habe ich ja damals auch nicht wollen. Aber Gott ist an jedem interessiert. Und das finde ich so schön. Und manchmal sind es die kleinen oder auch radikalen Sachen, die eben Gott sagt, da bin ich. Und wieso lässt du dich nicht auf mich ein? Und das finde ich einfach wunderschön.
Danke vielmals, Jeanette, für alles, was du erzählt hast, dass du es so mitgenommen hast in dein Leben, so Vertrauen gehabt hast. Danke dir
ja,
vielmals. Mega spannend.
Danke. Merci vielmals.
Jeanette Macchi habe ich besucht für das Vis-à-vis. Ihr könnt mehr von ihr sehen, jedes zweite Wochenende im Fenster zum Sonntag. Den Link gibt es bei uns in den Shownotes. Danke fürs Dabeisein bei diesem Vis-à-vis und danke auch für deine Unterstützung. Auf die sind wir nämlich angewiesen. Der Podcast wird von ERF Media produziert und wir sind ein Spendenwerk. Das heisst, ohne deine finanzielle Hilfe läuft bei uns gar nichts oder wäre es ziemlich still. Darum danke dir vielmals für jeden Franken oder gerne auch mehr, wo du uns zur Verfügung stellst, damit wir weiterhin diese wertvolle Arbeit machen können. Und die machen wir mega gerne. Ich bin Ruth Stutz, bis bald wieder.
Vis-à-vis.
Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte.
Ein Podcast von ERF Media Schweiz.
Herzlich, echt und ungeniert.